Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer neuen Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, was John Travoltas Haus einzigartig macht und warum James Cameron am Set eine Nagelpistole hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Mal wieder die wundervollen, kuriosen Filmfakten von dem lieben Niklas. Und Marcel, wen haben wir uns denn heute als Verstärkung geholt?
Den besten Rateexperten, den man sich nur vorstellen kann. Ja, ein Mann voller Ideen, voller Kreativität. Wir heißen herzlich willkommen Philipp Breitmann.
Das bin ich. Hallo, hallo. Vielen Dank.
Ja, wollen wir mal sehen, wie gut uns hier unterstützen das.
Ja, selbstverständlich.
Ich bin gespannt, ob du noch so einen neuen Geschmack an Ideen reinbringst. Und ja. So, um die beiden, so in welcher Art und Weise du die Ideen von den beiden ergänzen wirst. Bei Tobi ist es ja immer, wenn er irgendwas scherzhaft sagt, dann ist es meistens die Lösung. Marcel hat immer die abstrusesten Lösungsvorschläge. Ich bin gespannt, welche deine Kerbe da wird, deine Nische.
Bestimmt ein gesunder Mittelweg.
Seid ihr bereit?
Bereit. Sie. Auf jeden Fall.
Alright, dann starten wir rein. Warum wird in Der Pate nie das Wort Mafia benutzt?
Aus Angst vor der echten Mafia.
Weil, finde ich gar nicht
das
so schlecht.
Das war die Lösung. Finde ich auch gut.
Vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau nochmal, wann Der Pate spielt, aber vielleicht war der Begriff Mafia zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gesettelt. Also vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es Mafia auch schon seit 150 Jahren und es hieß immer Mafia, aber es kann ja sein, dass es am Anfang einfach ein anderes Wort war.
Mhm. Kann auch sein. Von wann sind die Filme da nochmal genau? Jetzt bekleckere ich mich gerade nicht mit Ruhm, aber war es Anfang 70er, 72 oder 80er, 82, nee.
Wann die rausgekommen sind oder wann
ja,
die
ja.
Ich hätte auch in den 70ern getippt.
72, glaube ich, ne, ist der erste.
Ja, ja. Ja. 70er.
Ja.
Mhm. Aber die spielen früher, ne?
Also, yeah, yeah.
Genau.
Aber es ist ja, die spielen früher. Nee, mir ging es ums Erscheinungsdatum, wegen halt, ne, ob der Begriff da schon so geprägt war. Und das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass in den 70ern.
Da ja, aber zu der Zeit, wo der spielt. Und die wollten das originaltreu machen.
Welcher Sänger kommt da nochmal vor, der halt auch in echt so ein bisschen mit Mafia so in Verbindung gebracht wurde? Vielleicht deshalb, weil der irgendwie Sorge hatte, na, oder. Es gibt einen berühmten Sänger, ich komme gar nicht auf seinen Namen, der wohl, wird gemunkelt, durch so ein bisschen Mafia-Kontakte auch profitiert hat. Mhm. Und der kommt in dem Film auch vor. Ich weiß sogar seinen Namen nicht mehr. Aber dass die quasi da Angst hatten, dass wenn die da das Wort Mafia mit da reinbringen und so, dass es dann mit ihm irgendwie Schwierigkeiten gibt oder dass er sie dann verklagt oder so.
Ich sag's jetzt einfach mal, Frank Sinatra.
Frank Sinatra,
genau. Der da tatsächlich immer mit dem Mob in Verbindung gebracht wird, mit der Mafia. Mhm. Aber tatsächlich kommt der Name Frank Sinatra in meiner Lösung vor, aber das ist trotzdem nicht der Grund.
Okay.
Es hat peripher damit zu tun, aber ja.
Ich weiß nicht, ob das hilft oder ob das wieder in eine ganz andere Richtung einschlägt, aber habt ihr eine Vorstellung davon, was die dann als Alternativbegriff benutzt haben? Weil ich kann mich ja gerade an kein Wort erinnern, das das anders beschreibt, diese ganze Organisation, sage ich mal.
Und eine Familie.
Ist,
ja, genau.
Ja, das sagen ich auch. Die,
sowas. Also die Familie. In die Richtung.
Ja. Ah, okay.
Wir hatten ja schon mal eine Frage in diese Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das hilft oder eben nicht hilft. Oder ob du uns einfach die
Das hilft euch tatsächlich.
Frage nochmal gibst. Also wir hatten schon mal irgendwas mit Begriff Mafia und das sollte, durfte nicht genutzt werden, weil das immer diesen, ja, Italien, sag ich mal, schlecht darstellen lässt. Weil alle Mafia-Leute sind italienische Gangster und das wirft, sag ich mal, so ein Vorurteil, schlechten Blick insgesamt, ein schlechtes Licht auf Italien und die Mafia. Deshalb ist das wieder ähnlich.
Das ist ein sehr guter Schritt. Ja. Weißt du noch, also weißt du noch, wer das war, der da quasi das Veto eingelegt hat?
Das sind irgendein irgendein Politiker, ein Präsident, irgendwie sowas.
Oder ein Schauspieler?
Es gibt die italienisch-amerikanische Gesellschaft oder quasi so ein Verband, die für die Italo-Amerikaner, für die Interessen davon eintreten. Mhm. Und die haben ein großes Problem damit gehabt, dass bei Der Pate im Skript das Wort Mafia vorkam, weil Mafia halt damals schon sehr negativ konnotiert war und die halt nicht Italo-Amerikaner mit der Mafia verbinden wollten. Aber die ganze Sache hat einen sehr paradoxen und irgendwie auch sehr ironischen Twist. Denn tatsächlich, werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf kommen, ist es so, dass unter anderem Frank Sinatra in dieser Gesellschaft halt sehr aktiv war und das halt vertreten hat. Und tatsächlich hat dann der Producer von Der Pate einen Deal gemacht mit dieser italo-amerikanischen Gesellschaft, dass sie nicht das Wort Mafia benutzen. Das hat aber dazu geführt, dass an dem Set von Der Pate halt Mafia-Leute waren, die das überprüft haben. Und tatsächlich war es so, dass dann halt wirklich aus diesen Verbrecherfamilien in Anführungszeichen Leute da standen am Set und das gecheckt haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass der Charakter Luca Brasi in dem Film gespielt wird von einem Mafioso. Okay. Nämlich von Lenny Montana, der tatsächlich dann an dem Set dann da war und eine riesige physische Präsenz hatte. Der ist irgendwie, 2,10 Meter oder sowas und unglaublich massig. Und als sie den gesehen haben, haben die gedacht, ja, wir müssen den eigentlich benutzen, weil der das so krass verkörpert. Und der hat dann Luca Brasi gespielt, den Killer von den Corleones.
Ah, ja.
Und deswegen ist es tatsächlich so, dass das Ironische ist, in Der Pate kommt Mafia als Wort nicht vor. Aber die Mafia war im Endeffekt da sehr tief involviert in die ganze Sache.
Ach, guck mal.
Ja, fand ich super interessant.
Crazy. Mhm.
Ja, okay.
Ja.
Gar nicht so schlecht.
Dein erster Schuss mit, die hatten Angst vor der echten Mafia, ist mal schon sehr close. War
auch dicht dran, ne?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, schön. Ja.
Nice. Aber ich fand, das haben wir uns generell gut zusammengewürfelt.
Ja.
Noch mit Frank Sinatra, mit okay Örtlichkeit, dann Tobi mit dieser Organisation, also mit diesem, also ich fand das jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, war nicht so schlecht. Davon.
Ich hab da was im Unterton gehört.
Nee, war okay. Und tatsächlich, das war damals Robert De Niro, der ein Problem hatte mit der italo-amerikanischen Gesellschaft, weil er immer halt die Gangster gespielt hat und dadurch das Bild von den italienisch-stämmigen Amerikanern halt so ein bisschen geprägt war von den Mafiosi. Mhm. Aber kommen wir mal zu dem nächsten kuriosen Filmfakt, zur nächsten Frage. Warum ist John Travoltas Haus einzigartig?
Das ist eine spannende Frage schon mal.
Okay. Sein Haus ist tatsächlich zur Hälfte ein Museum seiner berühmtesten Filme. Und zwar so Pulp Fiction und Saturday Night
Fieber.
Wollte es live sagen, ne?
Ja, ich wollte live sagen. Saturday Night Fieber. Und er hatte einfach sich gedacht, hey, komm, ich habe da so vielen ikonischen Film mitgemacht. Der hat da irgendwelche Sammlerstücke sich immer mitgehen lassen vom Set. Und hat da jetzt auf seinem Grundstück, beziehungsweise so die Hälfte seines Hauses, ist halt einfach ein Museum.
Alles richtig, aber es ist nur ein Drittel.
Finde ich einen interessanten ersten Take. Erinnert mich sehr an
Massive Talent.
Massive Talent, genau, an den Film mit Pedro Pascal und Nicolas Cage. Ich würde vermuten, dass es sowas häufiger gibt tatsächlich bei Hollywood Stars. Und tatsächlich ist es von der Lösung dann doch recht weit weg.
Schade.
Einzigartig. Die Frage ist natürlich jetzt auch, haben wir denn einen Filmbezug oder müssen wir einfach wüst in der Welt herumdenken?
Also ihr müsst über John Travolta nachdenken und ich weiß nicht, wie viel ihr über ihn wisst.
Er hat ein Tanzstudio.
Es hat wenig mit Tanzen zu tun tatsächlich. Und es macht Sinn, sich darüber nachzudenken, wie extravagant Hollywood sein kann. Und ich muss sagen, als ich das Bild von seinem Haus gesehen habe, habe ich nur mit den Ohren geschlackert und habe gedacht, das kann doch nicht sein.
Hey, jetzt frage ich mich.
Ich weiß halt einzigartig. Okay, gut, zig Häuser sind irgendwie einzigartig, weil die von irgendwelchen Architekten gebaut wurden. Aber das heißt, es wird ja schon in seiner Einzigartigkeit einzigartig sein.
Ja. Wow, das Wort hast du gut definiert.
Dankeschön. Das heißt, was könnte man denn bauen? Entweder man baut irgendwas nach, was es halt nur fiktional eigentlich gibt und sagt, okay, ich hätte halt gerne das Schloss von Disney, aber als mein Zuhause.
So sehe ich schon Travolta.
Hat er sich das Schloss gebaut?
Der Michael Jackson-Weg, ne? So ein bisschen.
Ja, ich weiß, oder eine Rakete, oder was ist denn, oder irgendein Bezug zu seinem Leben?
Ja, ein Bezug aber zu seinem Leben, ja, schwierig.
Ich finde aber die Idee gut, dass es vielleicht eher, wenn man auf das Haus drauf guckt, dass es optisch einzigartig aussieht, dass es wahrscheinlich eher in so eine Richtung geht, als dass da irgendein Special Raum ist oder irgendwas.
Das war durchaus auch als Tipp gedacht, was ich eben gesagt habe. Es ist einzigartig, wenn man von oben ja, die Bilder sieht.
Ich habe eine Idee. Auch in Bezug auf sein Leben und ich glaube eine andere Folge, wo ich hier war. Du hast mal erzählt, dass der für, glaube ich, das Gefühl von, wie ist es, wenn man Heroin genommen hat, einen cool. Shot getrunken hat und am Boden eines Pools ausgeharrt hat.
Ja.
Und was ist, wenn das ganze Haus unter Wasser ist? Von oben siehst du halt nur einen Pool.
Ich glaube, du hast deine einzigartige Nische gefunden. So, finde ich gut von der Idee her. Also quasi John Travolta Atlantis, so
ja,
mäßig.
So ungefähr.
Nee.
Schade.
Aber ich, herrliche Idee.
Mhm. Ich sage, der hat ein, also der hat nicht ein Haus, sondern es gibt so mehrere Flügel. Und wenn man von oben drauf schaut, dann steht da John Travolta.
Oh, nicht schlecht. Du hast gerade ein Wort gesagt, was ein harter Tipp ist.
Von oben?
Flügel.
Hm? Marcello ist auf der richtigen ja. Spur.
Der hat ein Haus sich bauen lassen in Form des Weißkopfseeadlers. Wegen Amerika.
Finde ich auch gut. Auch kompletter Schwachsinn, aber finde ich
auch. Ja, okay. Aber ist gut. Ja. Nee, aber Flügel. Flügel ist richtig, ja?
Flügel. Ja, Flügel ist der nächste Tipp.
Und zwar Flügel im Sinne von Vogel oder Engel oder sowas und nicht im Sinne von ein Musikinstrument.
Ach so, nee, im ersten Sinne. Definitiv. Ja. Im weiteren, okay, also im weiteren ersten Sinne.
Flugzeug. Flügel? Es könnten irgendwie.
Ja. Bitte? Ein Flugzeug. Entweder ist ja. es ein altes Flugzeug, was ich richtig crazy finde, oder es sieht vielleicht einfach aus wie ein Flugzeug.
In
der Form. Oder wir müssen halt in diese Vogel-Engel-Richtung denken. Aber da kann ich mir irgendwie gar nichts vorstellen.
Denk mal in die erste Richtung.
Was ist die erste Richtung?
Flugzeug.
Flugzeug. Ist doch, man stellt hier mehrere Fragen und hin und wieder.
Flugzeug.
Flugzeug. Okay. Aber es ist nicht nachher ein altes, so eine riesen Boeing.
Es ist kein altes Flugzeug.
Ich hätte gesagt, so ein Star Wars-Ding vielleicht. Es ist der
Millennium Falke.
Genau, der Millennium Falke.
Hm. Interessant.
Nee, aber der hat nicht genug. Das sieht nicht nach Flügeln aus. Es muss irgendwas sein, das mehr halt wie so ein Flugzeugflügel wahrscheinlich
oder aussieht. Es sieht gar nicht aus wie ein Flugzeug, sondern der hat einen eigenen Fluglandeplatz. Es wäre vielleicht nicht einzigartig genug, weil das wahrscheinlich einige oder ein paar Leute haben. Aber vielleicht hat er seinen eigenen Mini-Flughafen und fliegt gerne.
Es ist de facto die Lösung. Das Besondere ist nämlich, das Haus von John Travolta hat seinen eigenen Terminal. Das Flugzeug fliegt wirklich bis zu dem Haus und der hat das halt so gebaut, dass der quasi aus seinem Flugzeug in sein Haus gehen kann. Also der hat da so wirklich, der kann mit seinem Flugzeug in sein Wohnzimmer fliegen quasi. Also das ist komplett crazy. Der John Travolta ist Pilot und er kann tatsächlich auch große Maschinen fliegen anscheinend. Und er kann halt mit den großen Maschinen bis zu seiner Haustür fliegen und muss noch nicht mal den Boden betreten, wenn er nach Hause geht.
Okay, verstehe. Ja.
Ein Hauch von Dekadenz.
Ich zeige euch hier mal kurz das Bild. Und euch werde ich das natürlich einblenden, da draußen. Aber dann seht ihr einmal, was ich meine. Seht ihr das?
Ah, jo. Alter, das ist crazy.
Das ist crazy, oder? Also, das ist wirklich. Tut mir leid, Marcel, aber du wirst es dann später in der Post-Production sehen. Aber es ist wirklich faszinierend. Gut. Haben wir auch das geklärt?
Schöne Sache.
Architektur. Und die Mafia haben wir abgehakt. Bleibt ja eigentlich nur noch ein Thema für uns.
Charlie Sheen.
Charlie Sheen. Ich dachte auch Charlie Sheen.
Heute kein Charlie Sheen dabei tatsächlich.
Herr der Ringe auch geil, ja.
Gut. Warum hatte Sean Bean beim Dreh einer Szene von Der Herr der Ringe eine 2 Stunden längere Anreise zum Set als alle anderen?
Hattest du die Frage nicht schon mal?
Kennst du die Lösung?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das Gefühl, ich müsste sie kennen, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört.
Man kann das wissen. Also es ist jetzt nicht, ist jetzt kein Unbekannter.
Das war doch irgendwas.
Wir hatten was mit Golfen. Das war Kevin allein zu Hause.
Der hatte Angst vorm Fliegen und deshalb sind alle da zum Dreh hingeflogen und der musste zu Fuß gehen.
Stimmt, auf den Berg drauf.
Scheiße, hatte ich das wirklich schon mal?
Es scheint so, wenn das die Lösung ist.
Ich kann mich nicht daran erinnern.
Aber nicht bei kuriosen Filmfakten, oder? Aber es ist tatsächlich so. Sean Bean hat Angst vorm Fliegen und es gibt die Szene, wo die auf dem Berg diese Szene im Schnee drehen. Und
woher weiß ich das dann?
Der ist mit dem Helikopter, also alle anderen sind mit dem Helikopter hochgeflogen und dann ist er 2 Stunden da hochgewandert jeden Morgen.
Ja.
Um die Szene zu drehen. Ist halt ein bekannter Fakt tatsächlich. Also,
ja.
Da habe ich wahrscheinlich nicht tief genug geschürft.
Aber jetzt bin ich mir selber nicht 100% sicher, weil bei mir, jetzt wo Breitmann es gesagt hat, klingelt jetzt auch richtig.
Aber vielleicht habt ihr das im anderen Kontext schon mal, weil ich glaube nicht, dass wir das hier bei Filmpalava schon mal haben.
Ich habe das Gefühl, das musst du erzählt haben.
Bei mir klingelt es auch nicht. Also wie gesagt, wenn dann war das eine Folge, wo ich nicht mit dabei war und da gibt es nicht so mega viele.
Ja, vor allem 2.
Die, wo wir beide waren.
Ja.
Die sollten wir vielleicht nochmal.
Oder wir haben da so irgendwie auf einer
Party mal drüber gequatscht. Also ich will es nicht ausschließen. Ne? Ich meine, wir machen das jetzt auch schon jahrelang. Und,
ja, fair.
Also da werde ich nochmal nachrecherchieren, ob ich das vielleicht schon mal irgendwann euch vorgeworfen habe. Gott sei Dank habe ich hier so einen Backkatalog an Fragen, falls ihr gleich zu schnell seid. Das ist ja. Da fehlen mir nämlich jetzt auf einmal 10 Minuten hier. Aber gut.
Tja, dreimal.
Das
Gold wert.
Wollte gerade sagen. Mhm. Wärst du da direkt drauf gekommen, Tommy?
Nee, überhaupt nicht. Traurigerweise. Aber es klingelt jetzt im Nachgang auf jeden Fall bei mir.
Na gut. Dann erklärt mir doch mal. Warum hatte James Cameron laut Sam Worthington am Set von Avatar immer eine Nagelpistole parat?
Eine Nagelpistole.
Weil immer irgendwelche Teile des Sets auseinandergeflogen sind.
Weil die bei Avatar kein Geld hatten.
Nee, ja. Oder weil da schnell was umgeändert werden musste und dann wurde hier nochmal ein bisschen Greenscreen genagelt und da nochmal.
Und wer macht das? James Cameron. Selbstverständlich. Das weiß man doch. Stopp, ich muss ja kurz einen Greenscreen dran nageln.
Nee, aber die haben das natürlich im Freien gemacht und die Vögel haben gestört. Und dann hat er mit der Nagelpistole darauf geschossen, weil eine echte Pistole verboten war. Oh Gott. Das ist die Lösung.
Ja, das ist nicht die Lösung. Aber was finde ich gut.
Finde mir auch.
Ja, die erste Frage ist natürlich, ist die Nagelpistole auch wirklich mit Nägeln geladen gewesen? Oder einfach nur wegen irgendwie Luftdruck oder so?
Mhm. Wurde sie benutzt?
Also ich will euch jetzt nicht mehr zu viele Tipps geben.
Ja, natürlich.
Aber
natürlich, tatsächlich,
da sage ich noch beides mal ja. Also sie war mit Nägeln geladen und sie wurde benutzt. Zumindest laut Sam Worthington.
Und ich hoffe im eigentlichen Sinne und nicht aus irgendwelchen, weiß ich nicht, wir wollen mal die Schauspieler ein bisschen mehr in Angst versetzen. Für das Feeling.
Ich muss auch sagen, es gibt wenig Waffen, die mehr scary sind als eine Nagelpistole, finde ich.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Immer wenn im Film eine Nagelpistole vorkommt, denke ich so, oh boy.
Das ist immer unangenehm.
Immer unangenehm, ja.
Ja. Darf ich mal ganz kurz fragen, der hatte das immer dabei oder häufig?
Es ist, also laut Sam Worthington hat er es immer parat.
Immer parat, okay. Jetzt die Frage, braucht man das für gewisse Szenen? Aber warum hat er die dann, ist natürlich die Frage auch. Oder braucht man die eher setmäßig oder für den Hintergrund?
Ich dachte halt fürs, was? Aber es wäre auch völlig absurd, das so zu lösen.
Ich will's hören.
Weil ich dachte gerade, wenn die verschiedene Szenen haben, wobei das ist jetzt nicht so viel, das ist eher halt gegen Ende des Films, wenn diese Eskalation stattfindet, dass die sich mehr reinfühlen können, wollte er denen halt die Geräuschkulisse geben von tatsächlich Schießerei und hatte dann einfach da neben sich so einen, weiß ich nicht, Stoffballen, keine Ahnung, wo er einfach reinschießen konnte Und dann klingt das aber so wie Maschinengewehrfeuer. Oder ne, halt so, wie halt Waffen, die abgehen. Und das hat den Schauspielern geholfen, in diese Szene einzutauchen, weil da war ja viel Greenscreen und er wollte die ein bisschen mehr supporten, dass die einfach sich mehr in die Szenerie einfühlen können.
Und die erste Wahl ist dann natürlich eine Nagelpistole, die James Cameron selber.
Die James Cameron höchstpersönlich in den Stoffballen rechts neben sich feuert.
Ja.
Ich fand die Soundidee aber an sich gar nicht verkehrt.
Nee, aber die Soundidee macht gar keinen Sinn, weil, also sorry, wenn ich da so ins Wort fallen muss, aber auch das war völliger Unsinn von mir, weil die Sounds werden ja im Nachhinein alle gemacht. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, während der Szene für Sound eine Nagelpistole abzufeuern. Ich dachte wirklich nur für die Schauspieler in der Szene vor Ort, weil der eigentliche Ton dann mit Sicherheit im Nachhinein erst draufkommt.
Ja, ich sag mal so viel, Marcel, also du hast recht, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Also das führt euch nicht zu der Lösung tatsächlich.
Das ist auch die Frage. Aber eine nette Idee trotzdem. Die Frage, ob man diese Nagelpistole, ob man die schon im handwerklichen Sinne genutzt hat. Das ist immer noch die Frage, warum hat James Cameron das gemacht und nicht irgendwer vom Set? Aber was kann man sonst Tolles mit einer Nagelpistole machen?
Mhm. Das ist die Frage. Die
mit Nägeln, also mit Nägeln.
Ja, also ich denke mir, auch bei allem, was du normalerweise mit einer Nagelpistole machst, als würde der das selber machen. Also warum sollte der irgendwas zusammenbauen? Dafür hatte doch Leute.
Okay, ich habe noch eine Idee. Mhm. Und es ist wieder völliger Unsinn, aber ich möchte es trotzdem wieder mitteilen. Und zwar immer wenn die Szene, also die richtige Szene, im Kasten war, dass sie quasi gesagt haben, okay, dass James Cameron meinte, das war der Take. Dann hat er einen Nagel abgefeuert für Nailed It.
Und dann
Nailed It, das war die Szene, wir sind durch für heute.
Gefällt mir sehr gut.
Ah, ja.
Ist wieder so eine typische Antwort, die besser ist als die Lösung. Aber kommt häufiger vor. Genauso wie John Travolta's Atlantis-Haus.
Finde ich auch nicht. Ich finde es auch geil.
Ja. Wenn man das nötige Geld hat.
Boah. Also ihr habt schon, die richtige Denkweise ist, warum hat James Cameron diese Nagelpistole? Also da müsst ihr euch nochmal so ein bisschen in das Mindset vertiefen, warum der Regisseur diese Nagelpistole hat.
Ja, was macht der Regisseur? Ich weiß gar nicht, sagt er selber Take an und hämmert dann am Ende diese schönen Take-Klappen zusammen oder die sind immer auseinandergefallen, aber das macht alles keinen Sinn, dass der das dann hat.
Also der sagt schon die Sachen an. Der sagt schon, dass die Sachen laufen eigentlich und sagt auch dann und bitte und startet die Szene. Und eigentlich beendet der Regisseur auch die Szene. Aber deswegen meine ich das mit diesem Nail. Ich kam ja über den Gedankengang auf das Nailed It im Sinne von, okay, er macht halt quasi den Cut und sagt, okay, das war die Szene. Aber vielleicht wirklich den Start und die, aber eigentlich nimmt man eine Klappe und das macht nicht der Regisseur.
Genau, und Niklas meinte ja auch, der hatte die dabei für den Fall, dass er sie braucht. Die kam zum Einsatz, aber es war jetzt nicht so, dass er die immer benutzt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann wäre es ja schon ziemlich eindeutig, also dann hätte er sie ja häufiger benutzt, oder?
Also laut der Quelle Sam Worthington wurde es mehrfach benutzt, aber jetzt nicht auf einer, sag ich mal, minütlichen Basis oder sowas. Also der hat ja nicht nonstop Nägel rumgeballert.
Macht Sinn, wenn wir uns ein bisschen in den Avatar-Film reindenken?
Nee.
Damit. Hätte also auch ein anderer Film sein können.
Ich gebe mal noch den zusätzlichen Tipp. Tatsächlich diese Kombination aus Regisseur und abschreckende Maßnahme mit einer Nagelpistole ist etwas, was mit der Lösung zu tun hat.
Mhm.
Und dann vielleicht etwas, was am Set wirklich stören kann.
Also fremde Leute, die da hinkommen und zugucken wollen.
Was kann am Set stören? Ja.
Das sind wir wieder bei deinen
Vögeln. Da sind wir wieder bei den Tieren. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Tiere mit einer Nagelpistole abgeschossen werden.
Ich glaube auch nicht.
Sondern Reporter.
Luftballons. Aber warum sollte es da Luftballons
geben? Versuch das mal mit leblosen Objekten.
Ja, Luftballons.
Ja. Da war eine Hochzeit in der Nähe.
Ja, nee.
Welche leblosen Objekte können dann einen Dreh stören?
Regen. Er hat einfach jeden Regentropfen abgeschossen.
Aber ist nicht oft zum Einsatz gekommen.
Genau. Warte, doch, da kommen wir noch drauf.
Ja, ja, da kommt er drauf, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Also ich meine, gerade schleife ich euch auch dahin, aber.
Was stört? Ich denke jetzt an irgendwelche Natursachen, aber auch da.
Was würde jetzt stören, wenn es losgeht?
Die Klingel. Der hat einfach. alle Geräusche, weil die haben ja auch Indoor-Drehs, der hat einfach alles, was Geräusche machen kann, zerstört mit der Nagelpistole.
Flatternde Vorhänge. Und durch die fällt das Licht rein.
Aber jetzt tut's langsam weh hier.
Also,
vor allem, weil ich eben noch drauf geachtet habe sogar.
Ja, eben, du hast auf den Vorhang geachtet. Und wenn jetzt das Fenster offen wäre...
tatsächlich, das hat da auf den Vorhang... Ja, aber...
Und?
Touché, ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass hier die Fenster verdeckt sind.
Okay, und was? Zwar, ich glaube, es geht um Dinge, die verrutschen. Zum Beispiel bei Continuity oder sowas.
Ich glaube leider
nicht mehr. Let me cook. Und zwar bei Dingen, die wegen Continuity oder so dauernd benutzt werden. So Becher und was sie ja dauernd bei Avatar nutzen, Becher. Und wenn die halt auf dem Tisch, den man auch dauernd in Avatar sieht, dauernd verrutschen, hat der irgendwann gesagt, nee, komm, ich nagel den Becher jetzt einfach fest. Ja. Dann ist der für Continuity kein Problem mehr.
Ich regel. Okay, aber ich möchte jetzt, dass wir ohne weitere Tipps draufkommen.
Oh Gott, ja gut.
Ja, auch wenn das ein bisschen dauert, weil schon allein dieses, was kann auch stören? Sind wir denn eher bei, also wir sind nicht bei irgendwelchen Natursachen, die irgendwie reinkommen können, wetterbedingt oder sowas. Wir sind eher bei Ausrüstungs- oder Gegenständen.
Willst du jetzt einen Tipp oder nicht? Ach, verdammt. Du hast mir doch gerade gesagt, dass du keinen Tipp mehr willst.
Ich habe dich auch einfach nur angeguckt. Die Frage ging natürlich an meine beiden Kollegen.
Das war wieder die taktische.
Ja, aber was ich nicht verstehe, ist die Kombi aus abschreckend, aber leblose Gegenstände. Das macht für mich keinen Sinn. Warum? Ja. Der Regisseur abschreckend bei leblosen Gegenständen, das verstehe ich nicht.
Vielleicht ist es, also ich könnte mir vorstellen, deshalb, auch wenn es nicht die Luftballons sind, gehe ich nochmal darauf ein, vielleicht geht es sich ja auch gar nicht darum, den Luftballon als solchen zu zerstören, weil er durch den Wind in das Bild hineingepustet wird, sondern um den Knall des Luftballons. Also das heißt, um das Geräusch. Und vielleicht wollte der,
oh, da sind wir wieder beim
zum
Sound.
Beispiel, hatte, weil es gab irgendwas, der saß zu weit weg, die Klappe war zu leise und der musste irgendwie auf so eine Glocke schießen, damit das laut genug war und weiß ich nicht, was abschreckt.
Also ich muss sagen, das entschädigt mich gerade gewaltig dafür, dass die Frage davor nur eine Minute gedauert hat, weil ich habe gedacht, die Frage dauert höchstens 2 Minuten, aber... Okay.
Nee, da hast du dich geirrt.
Ja.
Ich hätte noch, also auf deine Frage aufbauen, Marcel, warum abschrecken, wenn es leblose Sachen sind? Vielleicht sind es ja Gegenstände oder sowas, die aber von Lebewesen irgendwie reinkommen könnten. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es sein könnte.
Ihr werdet gleich euch die Hände gegen die Köpfe schlagen. Hoffe ich.
Ich würde nochmal auf die Luftballons eingehen.
Was ist mit dir und den Luftballons?
Also es sind definitiv keine Luftballons im Spiel.
Nee.
Okay.
Ich hatte noch was Gutes mit Luftballons.
Nur um ganz sicher zu gehen.
Ich hätte da noch eine kleine Idee.
Vielleicht sind es doch die Vögel.
Okay. Ja, aber ich überlege die ganze Zeit, weil Niklas ja meinte, was würde jetzt gerade stören bei euch im Set?
Da gibt es ja viele Dinge.
Hier regnen würde.
Hier schreien. Ja, das würde auch stören, das stimmt, ja.
Sind das irgendwelche, und es hat gar nichts mit Sound zu tun? Weder von der Nagelpistole noch von Sound, der vielleicht stören könnte?
Also es hat in keiner Weise mit dem Filmsound zu tun oder sowas. Es hat tatsächlich etwas mit Sound zu tun, im weiten Sinne, ja. Mhm. Könnte ich jetzt nicht ganz abstreiten. Also gebe ich euch jetzt noch weitere Tipps, weil dann...
Ne, wir lassen das erstmal so stehen. Ich gucke hier in die müden Gesichter.
Sound. Ich glaube, ich höre Verzweiflung bei den
raschelnden Blättern.
Aber sowas hatte ich mir auch gedacht. Und ich gucke mich hier jetzt um. Wenn ich jetzt, kann ich
du kannst es sehen.
Ach du Heiliger.
Und das, was mich halt fertig macht, ist, dass ich eben extra mich noch drum gekümmert habe.
Kann ich das auch sehen?
Du nicht, nee.
Es ist, aha, ist es der rollende Koffer?
Nein.
Weil den hätte James Cameron festnageln
können. Verrat doch nicht hier unsere Set-Geheimnisse.
Entschuldigung. Wie wir hier
versuchen, ein professionelles Set zusammenzubauen.
Also Marcel steht gerade auf einem Rollkoffer.
Ja, ja.
Okay.
Darf ich es auflösen? Ihr macht mich langsam.
Ja, das Ding ist immer, es ist ja noch James Cameron, sonst hätte ich gesagt, der Ständer von den Lichtdingern kann runtergehen, dann nagel ich das fest und all sowas.
Schießt
so
ein Technikkram. Der schießt
einfach die Glühbirne aus. Das sind aber alles, es ist zu hell.
Guck.
Wir können die nicht. Boah, also, jetzt wurmt es mich irgendwie und ich würde halt gerne noch drauf kommen.
Ich würde auch sehr gerne noch drauf kommen. Es wird mich jetzt auch, dass wir nicht darauf kommen. Und das ihr könnt sogar sehen, jetzt muss ich mich in eure Lage versetzen und in das, was ihr seht.
Hier wandern gerade Blicke durch unser kleines Studio hier.
Es gab Akustikpaneelen, die nicht richtig aufgehangen waren.
Das wäre auch eine Parallele zu hier, das ist richtig, aber das, nee.
Ist es das vibrierende Handy, das vielleicht ausgeschossen werden muss?
Es sind Handys.
Nein.
Es sind klingelnde Handys. Die Geschichte geht so, Sam Worthington hat erzählt, dass am Set von Avatar James Cameron, immer wenn ein Handy geklingelt hat, er mit einer Nagelpistole das Handy an die Wand genagelt hat.
Okay.
Als abschreckendes Beispiel. So, und das ist wohl mehrfach passiert. Und es schien eine Wand zu geben, wo Handys gegen genagelt waren mit einer Nagelpistole, weil das halt den Dreh gestört hat.
Ach,
okay. Der Vollständigkeit halber muss ich dazu sagen, dass James Cameron das dementiert. Der sagt, das wäre nie passiert, aber es gibt verschiedene Quellen, die das so erzählt tatsächlich. Und da hättet ihr schon gefühlt vor 5 Minuten drauf kommen können, dass das leblose Objekt, was den Dreh stören kann, vielleicht ein Handy sein könnte.
Ich war tatsächlich ganz weg von Sound, um das mal zu sagen.
Ja, der Sound ist gefallen, aber habe ich nicht kommen sehen.
Also ich schlag mir nicht gegen den Kopf, ich find's immer noch knifflig.
Ja. Ja.
Ja, okay.
Gut.
Also, dass man Handys gegen eine Wand nagelt, ist schon jetzt eher ungewöhnlich.
Ja, stimmt schon. Aber als es darum ging, welches leblose Objekt einen Dreh stören kann und was hier auch im Raum ist und was ich eben noch auf laut
gestellt habe. Ja, natürlich.
Hast du eben gemacht. Das wollte ich nochmal erwähnen.
Hast du gut gemacht.
Aber da hast du mich ein bisschen irritiert mit, ich kann das gerade nicht sehen, weil davor habe ich nämlich mein Handy auf lautlos gestellt.
Ja.
So.
Du hast nur irritiert, Niklas.
Ja.
Das ist mein Fehler. Wir hätten es ja direkt gelöst, dass es die Luftballons sind, aber du wolltest ja nicht.
Na gut.
Vielleicht kriegst du die Luftballons bei der nächsten Frage nochmal rein.
Mit Sicherheit.
Also, ich muss mal sagen, an Kreativität hat es auf jeden Fall nicht gemangelt in dieser Frage.
Nee, das stimmt. Aber die Lösung hat mir an sich auch gut gefallen. Aber erklär mir doch mal. Warum existieren fast keine Objekte oder Sets mehr von dem Dreh von 2001 A Space Odyssey?
Okay. Die existieren nicht mehr.
Ja.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also, diese Gegenstände existieren nicht mehr. Die sind nicht mehr vorhanden.
Danke für den Hinweis nochmal.
Gerne. Damit sollte die Sache klar sein.
Aber das heißt schon mal, diese Objekte-Settings, die wurden nicht irgendwie weiterverkauft als Sammlergegenstände, sondern die wurden entweder zerstört durch einen Unfall oder sogar aktiv vernichtet.
Das war auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber so. Es ist ein bisschen vielleicht
falsch rübergekommen. Sie existieren nicht.
Aber du hast es schön dramatisch aufgebaut.
Ja. Ja. Oder die fliegen als Weltraumschrott durchs All.
Es ist nämlich gar kein Film, es ist
eine Doku. Aber dann existieren sie noch. Ach so, die existieren nicht mehr auf der Welt.
Stimmt.
Die existieren nicht mehr auf der Welt.
Ja,
die haben vom Weltall geredet.
Spitzfindig, hat der Niklas das formuliert.
Ich muss schon sagen, dein Input ist auf jeden Fall hier ein Plus.
Ja, also auf jeden Fall.
Gefällt mir gut, dass das so zusätzlich aus der rechten Ecke kommt.
Okay, das ist es scheinbar nicht.
Völliger Nonsens, aber reiht sich gut ein.
Ja.
Wie kann man denn noch was verlieren? Also es muss ja kaputt oder weggeschmissen sein, im Meer versunken, weil...
Und dann sind wir wieder beim...
John Drummond.
Ich wollte gerade sagen, von, ja.
Da schließt sich der Kreis. John
Drummond. Er wollte ein Unterwassermuseum bauen. aber ich finde eigentlich Tobis Ansatz gar nicht so verkehrt mit irgendwie Unfall, wo das irgendwie von A nach B transportiert werden sollte. Und dann ist der LKW aber in Flammen aufgegangen und 80% vom Filmset wurde zerstört.
Oder das ganze Set ist in Flammen aufgegangen. Oder die haben eine richtig harte Abrissparty gefeiert, als der veröffentlicht wurde.
Aber die Sachen dann alle zu zerstören, wäre auch eine Ansage. Mhm. Oder Stanley Kubrick hat gesagt, nach meinem Tod soll da nichts irgendwie weiter verkauft werden. Mhm.
So aktiv zerstört.
Ja.
In dem Sinne. Mhm. Finde ich schon mal alles ganz gute Ansätze.
Ja.
Achso, ich hatte kurz gehofft, dass von dir noch ein dritter kommt. Nee.
Ich hab noch ein paar im Ärmel, aber ja, okay. Ich wollte erstmal Niklas' Reaktion abwarten.
Ja, sagen wir mal, einer von den beiden Ansätzen ist sehr gut. Der andere führt in die falsche Richtung.
Aktiv zerstört. Also aktiv zerstört oder Unfall und kaputt gegangen.
Was würdet ihr präferieren?
Bei Stanley Kubrick fast zerstört.
Aktiv zerstört. Fände ich ja irgendwie passender bei ihm.
Das finde ich auch passend, ne?
Ja.
Was könnte er denn für Gründe dafür haben?
Mhm. Und die Aussage war fast keine mehr, ne?
Das ist so ein kleiner Cop-out von mir, weil ich mir nicht ganz sicher sein kann, ob es da nicht vielleicht doch noch, und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich noch das ein oder andere Objekt gibt oder das ein oder andere Teil vom Set. Kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich was geschafft hat, da alles zu
schaffen. Ich könnte mir vorstellen, also Stanley Kubrick kennt man ja schon als eher gesellschaftskritisch, würde ich mal sagen, wenn man sich so die Filme anschaut. Dass der einfach ein Problem damit hatte, wie solche Filmgegenstände dann unter den reichen Leuten hin und her verschachert werden. Und einfach so ein Knochen dann auf einmal $150,000 wert ist, was der ja gar nicht wert ist. Und der wollte dieses reichen Getue einfach nicht supporten und hat deshalb halt gesagt, nee, weil ich weiß, sobald klar wird, diese Requisite kommt aus dem Film, wird das einfach an Wert gewinnen und dann können sich das noch die reichen Leute leisten. Die Originale werden alle zerstört und wenn, dann gibt es irgendwelche Replikas, die für alle Menschen auf der Welt gleich viel kosten.
Und dadurch ist der Film einzigartiger und alleinstehend und es gibt nichts weiter als den Film.
Würde ich auf jeden Fall Stanley Kubrick zutrauen, ist aber nicht die Lösung, zumindest nicht die Begründung, die ich gefunden habe in meiner Recherche. Ja, es ist ja immer so die Frage, ne? Also das kann ja durchaus sein, dass er noch andere Gründe hatte, aber den Grund, den ich gefunden habe, das war ein anderer.
Und das war aber auch nur für 2001, nicht für die anderen Filme.
Ja, tatsächlich ist es auch nicht unwichtig, der Fakt, dass es nur für 2001 ist.
Im Nachhinein sind es ja Settings, Objekte, Gegenstände, die, weil der Film ja schon älter ist, damals einen Blick in die Zukunft gewagt haben. Und der wollte einfach, das macht wenig Sinn. Mhm. Nicht, dass solche Objekte existieren. Nee, ich möchte zurückziehen.
Ja, ja. Philipp.
Ja, immer wenn ich an eurer Stelle würde ich immer hellhörig werden, wenn Tobi so eine Phase hat, wo der irgendwas sagt und ja, dann zurückzieht.
Bevor er dann sagt, nee, doch
ja, nicht. Weil der Satz hat nicht schlecht angefangen.
Du hast wahrscheinlich daran gedacht, damit man sowas nicht nachbaut, was natürlich irgendwie Quatsch wirkt, weil man es ja im Film sieht, was es ist. Aber vielleicht geht es ja trotzdem darum, dass, weiß ich nicht irgendwie, keine Ahnung, was gibt's denn da? Ich weiß noch, es gibt diesen komischen Roboter, aber das sehe ich wirklich nicht, dass das irgendjemand nachbauen will. Aber vielleicht trotzdem so in Richtung, keine Lust, dass irgendein Tech-Unternehmen das als Vorlage nimmt, um daraus Gewinn zu schlagen oder so. Warum auch immer. Weil vielleicht es Fans gibt, die dann deshalb diesen Computer, dieses XY-Gerät bevorzugt kaufen würden oder so.
Ist prinzipiell keine schlechte Idee, denn es geht durchaus darum, dass er ein Problem damit hatte, was mit diesen Dingen, also wer die nochmal verwerten könnte. Mhm. Ihr habt schon einen Schritt zu weit gedacht tatsächlich, nämlich an dritte Tech-Unternehmen oder sowas. Welche Unternehmen sind denn direkt involviert mit Drehs?
Ja, erstmal die Film.
Einfach. Das ist, oder dadurch sind insgesamt, dass andere Filme die Requisiten nutzen könnten, beziehungsweise, dass es keinen Nachfolger geben kann. Oder es schwerer ist.
Das ist die Lösung, tatsächlich.
Nein.
Es ging Stanley Kubrick darum, dass seine Sets, seine Objekte, seine erschaffen, also die Dinge, die er da in dem Film erschafft hat, die gehören ja nicht ihm persönlich, sondern tatsächlich zum Teil dem Filmstudio, mit dem das erschafft wurde. Und er wollte nicht, dass das Filmstudio das für zweitklassige Filme danach wiederverwertet. Mhm. Er wollte, dass es alles nur in seinem Film vorkommt und nirgendwo anders. Und deswegen hat er alles, was er unter in die Finger, alles, was er in die Finger kriegen konnte, zerstört. Ja.
Okay, spannend.
Ist ein bisschen die Frage, wie das rechtlich ist, weil wenn es ihm nicht gehört hat und er hat das alles kaputt gemacht, ist natürlich schon irgendwie Sachbeschädigung. Aber anscheinend hat er sich da irgendwie rausgemogelt. Ist ja auch Stanley Kubrick. Also
ich wollte gerade sagen.
Der hat da wahrscheinlich das Standing dafür.
Ja, spannend. Aber ein bisschen nachvollziehbar. Also hat ja fast einen nachvollziehbaren Grund, dass er das gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also fand ich auch. Und ich finde, die Idee, die Marcel hatte, fand ich jetzt auch nicht so abwegig, dass er also ein Problem damit hat, dass es weiterverkauft wird und so weiter. Ist ja eine ähnliche Richtung. Mhm. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass so eine Motivation halt auch sekundär irgendwie dahinter stand. Also wer weiß, vielleicht wart ihr da schon sehr nah dran.
Cool.
So, jetzt habe ich noch so eine kleine, ja, so zum Runterkommen noch so eine kleine sechste Frage. Mhm. Die sollte nicht so schwierig sein, glaube ich, aber habe ich einfach nochmal mit reingepackt. Mhm. Erklärt mir doch mal. Warum verklagte eine Frau aus Michigan nicht nur den Filmverleih von Drive, dem Thriller mit Ryan Gosling, sondern auch das Kino, in dem sie den Film sah?
Ey, also, also nur den Film, da hätte man irgendwie noch gut bohren können, aber auch dieses Kino zu verklagen, da denke ich mir, wo ist da diese Connection? Außer, dass vielleicht Ryan Gosling am Set war, das war irgendeine Premierenvorführung. Und das war daran gekoppelt, aber das ist, also das Kino noch zu verklagen, finde ich spannend.
Spielt Drive in Michigan?
Nee, Drive spielt in Los Angeles.
Den Filmverleih und das Kino war das, ne?
Ja.
Und ich muss nochmal für Anfänger fragen, der Filmverleih ist derjenige, der dem Kino den Film
verleiht.
Mhm. Okay, also quasi eigentlich das Studio oder
was? Nee, nee, das Studio ist was anderes.
Das Studio ist so Produktion und Filmverleih ist alles, was danach kommt mit Vermarktung und in die Kinos bringen. Aber das ist tatsächlich ein guter Hinweis, dass du darauf rumreitest. Weil es ist nicht das Filmstudio, also nicht der Inhalt des Films eventuell verklagt worden, sondern die Marketingstrategie oder sowas.
Ja. Der Film lief in der falschen Sprache.
Oh, das ist, wenn man deswegen das Kino verklagen könnte, dann hätten wir in den Filmkunstkinos da auch schon Probleme gehabt. Ganz vereinzelt natürlich. Aber das haben wir natürlich immer gefixt bekommen.
gerettet. Ja, keine Ahnung, aber ist doch, kann man doch machen.
Wir sind in Amerika. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber das war es nicht tatsächlich.
Sind wir in Amerika.
Was ist denn, wenn die einfach tatsächlich irgendwie eine fehlerhafte Rolle hatten? Das hat vorher keiner überprüft, also nicht genügend überprüft. Und da fehlte einfach das Ende vom Film oder der Anfang.
Ich sag mal, der Film war komplett intakt. Sie hat Drive gesehen, so wie wir Drive heute sehen.
Da wäre ich ja eigentlich zufrieden aus dem Kino gegangen.
Persönlich. Ja, ich persönlich auch.
Aber jetzt ist wieder, wir hatten schon mal sowas, war die Erwartungshaltung von der guten Dame vielleicht einfach eine andere? Also wir hatten ja irgendwann schon mal so ein Klageding.
Aber dann frage ich mich wieder, warum dann den Filmverleih verklagen?
Weil das Marketing,
so,
weil
die Poster wegen Marketing.
Oder der Trailer doch, ja. Irgendwie was anderes gezeigt hatte als gedacht. Oder es wurde irgendwie, sie wollte nicht Drive sehen, sie war eigentlich im anderen Kino. Oder im Falschen und weiß ich nicht. Und dann hat sie direkt alle mitverklagt.
Ja, oder sie hat sich beschwert, dass sie für einen Film zahlt, in dem Ryan Gosling nur 10 Sätze spricht.
Mm. Was könnte einen denn an dem Film Drive stören, wenn man den Titel mit einbezieht?
Es ging nicht genug um Autos in dem Film.
Und sie waren Autofan.
Ja. Das Zitat ist von der Klage.
Nein.
Very little driving. Ich habe das Zitat einfach geliebt, deswegen habe ich die Frage mit reingenommen. Ja. Sie hat den Trailer gesehen und das Marketing und hat so eine Fast and Furious Sache erwartet.
Ah ja.
Und ist dann sehr enttäuscht rausgekommen, meinte der misleading Trailer und very little driving. Und warum ist der Titel von dem Film Drive, wenn da gar nicht so viel Auto gefahren wird? Also hat sie direkt mal den Filmverleih verklagt und das Kino. es hat sich wohl so geklärt, dass sie im Endeffekt ihr Geld für ihr Ticket zurückbekommen hat irgendwie. Und das wurde dann außergerichtlich, wurde sich da geeinigt. Aber ich habe einfach dieses Very Little Driving in der Klage, finde ich einfach so herrlich. Ja. Also das ist schon, natürlich, ist schon eine sehr interessante Aussage, um einen Filmverleih zu verklagen.
Das klingt wie so eine dämliche, schlechte Rezension unter irgendeinem Amazon-Film oder irgendwie sowas. Ja,
so eine Letterbox-Kritik in drei Wörtern. Drive, so ein Stern, Very Little Driving.
Ja.
Also, schön. Ja gut, das war's tatsächlich da heute. Und war ein bisschen wild, aber hat Spaß gemacht wieder.
Das war sehr erfreulich, ja. Vor allem deine schönen Ideen. Und wenn du nächstes Mal dabei bist, auf jeden Fall möchte ich wieder Ideen mit Luftballons haben.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, und Unterwasserhäusern von
Celebrities. Ja, die kriegt man auch mit Luftballons versorgt.
Ein bisschen schwierig. Wir regeln das, ruft uns einfach an.
Ja, ja. Und ich würde sagen, damit wrappen wir es ab.
Ja, wrap.